Ja, damit ein herzliches Willkommen zur mittlerweile vierten Warm-up-Folge vom Who Dat Germany Talk. Ja, richtig gehört, wir haben unseren Namen etwas angepasst. Nach ein bisschen Besprechung haben wir uns da doch entschieden, da nochmal ein bisschen was zu machen und was dran zu verändern. Jetzt heißen wir The Who Dat Germany Talk und ja, ich hoffe, ihr gewöhnt euch an den neuen Namen. Wir hatten ja auch keinen so großen Namen vorher. Genau, und heute leider wieder nur zu zweit. Wir haben es bisher seit Woche 7 nicht mehr geschafft, in Vollbesetzung in der Warm-up-Gruppe zu sein. Heute wieder mit dabei, im Gegensatz zu letzter Woche, den Jules, den absoluten, ich bezeichne ihn als Taktikexperten ja gerne.
Ja, servus. Soweit, glaube ich, da fehlt so ein bisschen bei mir, aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, auch, ich glaube, das schaffen wir auch zu zweit heute.
Ja, ich haben wir auch schon vor 2 Wochen gegen die Chicago Bears geschafft.
Ist
Zu
ja dann gut
zweit.
ausgegangen.
Ist, ja, absolut, genau. Letzte Woche ist auch, also ich muss ja sagen, also das
Ja.
Konzept hat gut gehalten.
Ich
Genau,
hoffe nur, dass ich
und
nicht der Grund war, weil das hat ja letzte Woche dann schon sehr gut
es
funktioniert,
hat
wie
ja
man
sehr
gesehen
gut
hat.
funktioniert. Ja, wenn ihr da nochmal einen kleinen Rückblick haben wollt, dann hört definitiv in die letzte Overtime-Folge von den Jungs rein. Würde die sehr freuen, ja, genau. Und wir sagen es jedes Mal. Wir sind super aktiv auf Social Media. Wir sind auch dabei, so ein bisschen zu mehr als einen Podcast zu expandieren. Also so ein bisschen. Wir sind am Plan von Dingen. Lasst euch einfach überraschen. Da kommen sicher noch ganz coole Sachen in Richtung viele Dinge. Und ja, da kann man nur sagen, stay tuned. Und wir wollten natürlich auch nochmal uns bedanken für die ganzen Hörer, die jetzt auch nochmal neu dazugekommen sind. Wir sehen ja, dass durchaus viele einschalten. Wir waren wieder jetzt mittlerweile in den Top 10 der deutschen Podcast-Trends im Bereich American Football. Und da sind wir
Richtig
super
stark, richtig
glücklich.
stark.
Ja, freut uns super, dass ihr da so aktiv seid. Und auch die Fragen, die immer reinkommen, fragt uns gerne Dinge, gibt uns Feedback natürlich. Und ja, dann gehen wir in die Warm-up-Folge rein und wir fangen in die Warm-up-Folge wie immer mit, ich sag mal, Schlagzeilenthemen der letzten Woche in der NFL. Damit fangen wir die Warm-up-Folge ja eigentlich immer an. Und ja, ist zumindest seit der Trade Deadline eher etwas ruhiger, aber jetzt kam unter der Woche die Meldung, dass es wohl die Idee gibt, anstatt 14 Playoff-Teams, 16 Playoff-Teams dieses Jahr in die Playoffs zu packen. Also, es ist ein mögliches Szenario, falls diese Saison nicht ganz zu Ende gespielt werden kann, falls irgendwo es ein Team gibt, das vielleicht die Saison nicht vollständig beenden kann. Und in dem Fall würde es dann keine Bye Week für irgendein Team geben und dann würde sozusagen also sowohl in der AFC als auch in der NFC 8 Teams geben und keine eine Bye Week und eins würde gegen 8 spielen, sonst würde alles gleich bleiben. Ich sehe das, ja. Spannend, etwas skeptisch. Jules, wie siehst du das? Also, ich war da nicht so krass begeistert von.
Naja, ich glaube, es geht darum, dass es dann natürlich auch spannender sein würde. Die auch der Nummer 1 Seed in der jeweiligen Conference hätte dann in der Wildcard-Runde schon einen Gegner, gegen den er spielen müsste. Das heißt, jedes Team muss 4 Spiele gewinnen, wenn sie Super Bowl-Sieger sein wollen. Ja, ich persönlich bin kein Fan, vor allem als Saints-Fan. Die spielen halt auch noch. Sie wollen, also ich glaube, die Bye Week wäre auch für die Saints relativ wichtig, weil sie hatten relativ früh ihre Bye Week in der Regular Season, das heißt, die müssen jetzt viele Spiele noch durchziehen. Da würde so eine Bye Week schon gut tun. Ich glaube, das System mit den, dass quasi 7 Teams pro Conference weiterkommen, eben halt die Division-Sieger und dann die Wildcard-Plätze, das finde ich prinzipiell schon nicht schlecht und ich finde, da sollte man auch beibehalten. Aber es geht darum, falls es wirklich der Fall sein sollte, dass da Corona ein bisschen dazwischen spielt, muss man schauen, was wäre eine gerechte und faire Lösung.
Ohne Frage, ja, also ich sehe das auch ein bisschen skeptisch, dass da die Bye Week komplett wegfallen würde und zumal es wurde ja schon aufgestockt von 12 auf 14 Teams, also generell ab jetzt, also das fand ich keine schlechte Erneuerung, aber ich denke mal, ich hoffe, dass es schlicht hinweg einfach nicht dazu kommen wird, dass wir mit 16 Playoff-Teams spielen werden, was ja die halbe NFL eigentlich ja schon wäre. Ich fand es
So
eigentlich
ist
immer
es.
gut, dass es nicht die gesamte halbe NFL ist, die dann den Playoff spielt, sondern ein bisschen weniger. Und ja, naja, wir sind gespannt, was passieren wird in den nächsten Wochen, was dieses Thema angeht. Da gibt es ja zu dem Thema wöchentlich eigentlich neue Nachrichten, die nicht zwingend so toll sind.
Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass genau das, dass es jetzt besprochen wird, weil man bei der NFL, glaube ich, merkt, es gibt jetzt, glaube ich, keine Alternativlösung mehr zur Covid-19-Situation. Man hat es ja in den ersten Wochen ja verkraften können. Gut, man zieht die Bye-Weeks vor. Das geht jetzt halt nicht mehr. Und da muss man sich jetzt wirklich überlegen, was macht man, wenn es jetzt wieder Fälle gibt. Also, ich glaube, dass das ein Grund sein könnte, wieso da quasi die NFL überlegt, auch in andere Richtungen zu steuern, quasi.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was passieren wird. Wir hoffen das Beste und hoffen, dass da das gar nicht erst nötig sein wird. Wir sind gespannt. Okay, gut, damit hätten wir dieses erste Thema, Teilthema abgehakt. Ja, Themen der letzten Woche. Wie gesagt, allzu viel ist nicht passiert dabei. Deswegen wollte ich nochmal über das First-Night-Spiel sprechen von gestern Nacht, beziehungsweise heute Nacht, je nachdem, wie man es ansieht. Und zwar war das eine wichtige Partie eigentlich im Kampf der, also unwichtiger für uns, weil wir sind ja in der NFC und das war ein AFC South Game, also in der Division AFC South. Da ging es mehr oder weniger um den ersten Platz. Also mit auch um einen Tiebreaker im Fall von Gleichstand am Ende der Saison. Das war das Spiel der Indianapolis Colts bei den Tennessee Titans. Und eine Langzeit spannend gewesen, also wirklich lange. Ich glaube, es
Ja.
stand 2017 bis ins dritte Quarter und auf einmal brechen die Titans komplett zusammen und die Colts machen noch zwei Touchdowns und am Ende steht es 34 zu 17 und das war ja echt, ich weiß nicht, die Colts sind immer so ein Team, wo ich mir denke, also entweder läuft die Saison super bei denen mal, so dann geht es dann Richtung so erster in der AFC South und dann auf einmal irgendwie nicht so und dieses Jahr haben sie wieder ein besseres Jahr und aber auch generell, also ich meine, Quarterback wie Philip Rivers, der ist auch eine absolute Wundertüte. Der hat mal einen super Tag, mal einen schlechten Tag. Gestern hat er einen besseren Tag gehabt und das ganze Colts-Team eigentlich, auch um Nyheim Hines, Running Back, der da absolut abgeliefert hat, genau wie Rookie Michael Pittman auf der Wide Receiver-Position. Über 100 Yards. Hast du irgendwas zum. Ich habe das Spiel jetzt gestern Nacht nicht gesehen, aber hast du da irgendwie Highlights gesehen oder so groß oder
Ja,
irgendwas?
ich habe es mir angeschaut, nicht ganz, gebe ich zu, weil dann doch zu müde. Ja, also zuerst mal fantasy-technisch sind die Colts eine absolute Enttäuschung mit Taylor und T.Y. Hilton, aber das nur am Rande. Ja, es ist eine interessante Division. Ich finde auch, da ein bisschen so der Hype-Train von den Titans hat jetzt mal einen Stopp eingelegt, weil die haben eigentlich wirklich gut gespielt. Man war ja sich nicht sicher. Letztes Jahr das AFC Conference Final erreicht, totale Überraschung, auch mit Tannehill. Aber man hat es gegen heuer am Anfang der Saison, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und jetzt kommen sie so ein bisschen ins Straucheln. Ihr Spielprinzip über Henry, das funktioniert jetzt nicht mehr so, wie sie sich wünschen. Und dann kommen da die Colts rein, bei denen es eigentlich selber nicht ganz so immer so rund läuft, sage ich einmal. Sie gewinnen aber die Spiele. Haben dadurch auch beide Teams einen sehr positiven Rekord. Und ja, ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass das Spiel relativ deutlich am Ende für die Colts, dass die das gewonnen haben, weil ich habe mir gedacht, Philip Rivers, auch wenn ich ihn über alles liebe als Quarterback, tendiert er eher dazu, dann am Ende das Spiel noch wegzuschmeißen. Aber das war auch von ihm dann gar nicht mal so ein schlechtes Spiel. Also ich bin auch sehr gespannt bei der AFC South. Ich glaube, da werden wir die zwei, beide Teams dann noch in den Playoffs sehen. Und ich glaube, dass auch beide Teams sehr unangenehm zu spielen sein können.
Ja, genau. Also wir spielen, glaube ich, gegen keines der beiden Teams mehr in diesem Jahr. Aber das wird spannend zu
Frühestens im
beobachten
Super
sein.
Bowl.
Ja, genau. Wenn es soweit kommt. Wir hoffen natürlich. Aber das ist nochmal ein anderes
Schön wär's
Thema.
allemal.
Natürlich. Also beide jetzt 6-3, also beide Gleichstand. Ich glaube, das war deren erstes Spiel dieses Jahr. Also gibt es wahrscheinlich noch ein zweites. Korrigiere mich, falls ich falsch liege.
Wüsste ich jetzt aber auch nicht. Ich glaube, die haben auch zum ersten Mal gespielt, weil es gibt ja meistens noch zum Ende der Saison dann die restlichen Division Games.
Ja, ist ja auch nicht mehr so ganz so wichtig jetzt, aber auf jeden Fall wollte ich es mit reinbringen, weil es mich dann doch ein bisschen überrascht hat, dass die Colts wieder so ein eher positives Jahr dieses Jahr haben. Was
Genau.
ja die Colts, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass die Colts entweder absolutes Top-Team sind oder gerne auch mal im unteren Bereich der NFL sich aufhalten. Okay. Nächstes Thema. New York Jets, ganz kurz gesagt, stehen.
Schön, wenn wir schon dabei sind.
Genau, New York Jets stehen 0 zu 9. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst oder was du davon hältst oder ob du dich das auch fragst, aber Es wird gefühlt eigentlich nichts unternommen bei den Jets, außer dass man Spieler wegtradet oder cuttet. Ist das nicht ein bisschen verwunderlich bei einem Team, das 0-9 steht, dass der Head Coach und das gesamte Staff, glaube ich, noch alles gleich ist, obwohl alles komplett den Bach herunterläuft?
Ich glaube, der Grund liegt daran, dass das Einzige, was sie tun, ist versuchen, keine Spiele zu gewinnen. Was man natürlich offiziell nicht sagen darf. Es stimmt schon, Adam Gase hat sehr viel Kritik einstecken müssen. Ich persönlich muss sagen, als Adam Gase, wann war das, was letztes, ich glaube, von in der letzten Jahr, in der Offseason ist er zu den Jets gekommen, von den Miami Dolphins, habe ich prinzipiell nicht schlecht gefunden, weil ich glaube, dass er jetzt kein katastrophaler Coach ist. Natürlich muss er jetzt sehr viel Kritik für die Mannschaft einstecken. Fakt ist aber auch, wenn dein Quarterback Joe Flacco heißt, dann stimmt da auch irgendwas nicht mehr so ganz. Auch wenn er jetzt nicht schlecht gespielt hat, aber man muss sagen, die haben ja keine Waffen. Die haben ja weder in der Offense noch in der Defense, maximal noch Quinnen Williams, der da irgendwo noch einen Namen hat, aber ist dann auch schwierig als Coach. Und ich glaube, der einzige Grund, wieso sie ihn noch nicht gefeuert haben, ist einfach der, dass sie sagen, ja, Tanking for Trevor, die wollen jetzt wahrscheinlich ihren neuen Quarterback. Obwohl ich da auch sagen muss, man hätte da wahrscheinlich auch anders agieren können. Hätte man da vielleicht ein bisschen mehr in Darnold investieren sollen, finde ich. Da hätte man dann in dem heutigen Draft auch dann noch ein paar gute Spieler wie Ja'Marr Chase als Receiver holen können. Anscheinend wollen sie wirklich jetzt einen neuen Quarterback und damit auch ein Rebuild. Und ich bin gespannt, ob sie bis dahin Adam Gase die Chance noch geben oder ob sie sagen, danke, aber nein, danke, und dass sie dann wirklich komplett neu starten werden.
Vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar mit der Situation der Bengals letztes Jahr. War ja relativ ähnlich. Die Jets bisher nur mit 11, also okay, nee, mit 11 generellen, also insgesamten Touchdowns und nur 10 Offensive Touchdowns, was nach 10 Spieltagen
Ja,
oder
also
9, das ist.
es ist ein bisschen schwierig bei den Jets. Ich glaube, sie haben ein bisschen mehr Potenzial, natürlich. Das ist kein Team, was um die Playoff mitspielt, da muss man sich, da gibt es keine Frage, aber ich finde, weil du die Bengals angeschnitten hast, bei den Bengals war klar, die brauchen jetzt für die Zukunft einen Quarterback. Das war da schon klar, dass sie damit Burrow gehen werden und da konnte man schon ein bisschen planen. Bei den Jets hat man das nicht. Die haben eigentlich mit Darnold, glaube ich, ein Quarterback mit Potenzial, wenn du dem ein paar vernünftige Waffen hingibst, aber das hat er ja auch nie wirklich gehabt. Einzig allein Crowder. Ja, Running Game de facto nicht vorhanden und ich weiß nicht, ob da der richtige Schritt ein neuer Quarterback ist, weil sicher ist Trevor Lawrence einer der besten Prospects der letzten Jahre, aber was der in Clemson hat, das hat er dann in New York leider nicht mehr und da muss man auch schauen, wie gut es ihm damit geht. Also ich tendenziell wäre eher mit Darnold geblieben und hätte versucht, um ihn herum jetzt auch ein halbwegs vernünftiges Team zu generieren, aber das Problem ist momentan, die Mannschaft hat ja überhaupt keinen Charakter. Es ist wirklich quasi so, als würden sie nur versuchen, irgendwie noch ein Spiel verlieren, dass sie ja den First Overall Pick behalten können. Das hat man, glaube ich, eh gut gesehen gegen die Patriots.
Ja, also bei den Jets, ich denke, also die Saison ist ja sowieso vorbei bei den Jets, da wird nichts mehr gehen, aber da kann man nur abwarten und schauen, wie sich dann auch die Offseason dort gestalten wird und wir werden es beobachten und ja, gut, Thema New York Jets, vielleicht gar nicht mal so krass interessant, aber ich wollte einmal darüber reden, über dieses Team dieses Jahr, was da einfach falsch läuft. Kommen wir damit eigentlich mal zum. Ja gut, das ist jetzt kein Thema der NFL, aber ich wollte es einfach mit reinbringen, weil es eine Zuhörerfrage war, die wir natürlich besprechen wollen. Wäre ja blöd, wenn wir sie danach fragen würden und dann sie ignorieren würden. Okay, also die Frage war, und noch, sei noch erwähnt, falls es so Fragen sind zu speziellen Themen, die jetzt nichts zwingend mit dem Saints-Spiel oder dem aktuellen Geschehen oder so zu tun haben, also so zum Beispiel zu Position, was haltet ihr von der Position, was würden wir da machen, kommen sicher noch Sonderfolgen dazu. Jetzt oder spätestens in der Offseason, da werden wir, wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir sind dabei, zu was Größerem als ein Podcast zu expandieren und seid gespannt, da kommt sicher noch alles was zu. Okay, die Zuhörerfrage war, ein bisschen kompliziert gefragt, aber welches Super Bowl Matchup wir denn gerne sehen würden und welches eher weniger gerne? Also, welche Teams wir gerne im Super Bowl sehen würden und welche eher weniger gerne? Willst du mal den Anfang machen vielleicht?
Ja, also Traum Super Bowl natürlich. Ich mache jetzt zweimal Traum Super Bowl. Einmal, mit den Saints natürlich und einmal theoretisch ohne den Saints. Ja, wen will ich mir für die Saints wünschen? Ich würde mir da so ein bisschen die Kansas City Chiefs wünschen. Das ist so das Duell alt gegen jung bei den Quarterbacks, weil ich glaube, das, was Breeze noch besser kann als Mahomes, das sind diese kurzen, kontrollierten Pässe, währenddessen einfach die der Mahomes immer diese verrückten Dinger da raushaut. Das könnte dann, kann doch schon mal spielentscheidend sein. Das würde ich gerne mal so sehen. Mahomes gegen Breeze, das wäre ziemlich cool. Würden es die Saints nicht in den Super Bowl schaffen, wäre es, glaube ich, interessant, so Cardinals gegen die Ravens. Auch von der Quarterback-Position,
Oh
weil
ja.
ich muss sagen, ich bin absolut begeistert von Kyler Murray. Der ist zwar schnell und wendig, teilweise schneller als Lamar Jackson, aber der hatte mal doch dieses Pocket-Passer. Typus irgendwie, also was der da abzieht, finde ich eigentlich schon relativ cool. Sowas würde ich mir jetzt nicht wünschen. Tom Brady, du hattest schon so viele Super Bowl-Siege, das muss jetzt nicht nochmal sein mit den Buccaneers. Also Buccaneers Buccaneers gegen Steelers. Beides zwar gute Teams, aber ich glaube, das wäre ein sehr taktisches Spiel auf der Quarterback-Position, was dann nicht unbedingt schön zum Anschauen ist. Bräuchte ich nicht
Ja.
unbedingt. Wie sieht's bei dir
Okay.
aus?
Ich halte mich ganz kurz, weil wir sind schon wieder tief im Podcast drin. Wir müssen ein bisschen
Ich
vorankommen.
rede doch immer so
Traum.
lange.
Ich mach's genau wie du. Traum Super Bowl mit den Saints. Sage ich Saints ge gegen die Steelers. Wäre einfach in meinen Augen geil zu sehen. Wie, ich meine, die Steelers sind so im Hype jetzt und Saints gegen Steelers, das wäre einfach ein geiles Matchup zu sehen. Ob wir dann auch wirklich, also wir denken schon viel zu weit eigentlich, aber ich wollte ja die Frage beantworten. Ich fände Saints gegen Steelers zumindest im jetzigen Zeitpunkt als Super Bowl sehr geil. Ohne die Saints, ich bin mir nicht sicher. Ich bin ein kleiner Seahawks-Sympathisant, deswegen, aber die haben schon Super Bowl im letzten Jahrzehnt gewonnen. Na gut, dann gehe ich mal mit den Cardinals auch wie du. Cardinals gegen, ich bin mir nicht sicher. Cardinals gegen die Bills vielleicht. Wäre vielleicht sicher cool zu sehen. Bills werden vielleicht gar nicht so weit kommen, aber wir werden ja sehen, was da alles möglich ist. Und
Ein
Hass,
starkes
also
Obol.
das Hass-Matchup, also ich habe es jetzt so komisch bezeichnet, weil mir ist nichts Besseres eingefallen. Da habe ich auch die Buccaneers, weil bekanntliche Gründe, Tom Brady, du hattest schon so viele Super Bowls. Ich glaube, du brauchst keinen weiteren. Gegen die, ja, das gegen die Steelers war schon, fand ich, sehr, sehr passend. Um es nicht so langweilig zu machen, um was Eigenes zu wählen, sage ich einfach mal gegen die Ravens. Keine Ahnung, ist jetzt so aus dem Kopf, aus dem Herz heraus.
Ja, aber lustig. Ganz kurz, eins würde ich noch gerne sagen zu dem Traum Super Bowl mit den Cardinals. Ich glaube, ein
Ja.
jeder würde Larry Fitzgerald den Super Bowl gönnen.
Oh
Was für ein
ja.
geiler Typ der doch ist. Geiler Spieler und ich glaube, super Typ auch.
Die Cardinals waren schon öfters nah dran und ihnen wäre es zu gönnen, ohne Frage. Okay. Genug über andere Teams geredet, kommen wir zum zum Saints Matchup diese Woche gegen die San Francisco 49ers. Genau, wir spielen zu Hause gegen die 49ers im Superdome mit 6000 Fans, also erstmals mit 6000, nachdem wir 3000 gegen die Panthers hatten, vor 2 Wochen, glaube ich. Genau, das Spiel läuft in Deutschland um 22:25 im Game Pass oder in der Red Zone halt, wenn ihr The Zone habt, könnt ihr es in der Red Zone schauen, halt nur teilweise. Ja, und die 49ers stehen mit einem 4:5 Rekord da. Jetzt mag man denken, huch, die 49ers waren letztes Jahr noch im Super Bowl und absolutes Top-Team, wie stehen die denn 4:5 da? Naja, es hat mehrere Gründe, also man muss sagen, wenn man sich die bisherigen Spiele der 49ers anschaut, also die waren bisher eigentlich eine absolute Wundertüte, würde ich fast sagen. Haben Siege geholt gegen, ich würde sagen, gerade nicht schlechte Teams wie die Rams und die Patriots. Das hier sind jetzt wirklich keine schlechten Teams. Da waren die Siege auch relativ klar. Und hatten aber auch Niederlagen gegen zum Beispiel die Cardinals, die Eagles und die Dolphins, wo man sich vorher gedacht hätte, huch. Ja, und naja, woran liegt das? Also man muss halt offen und ehrlich sagen, die 49ers hatten wirklich sehr, sehr viel Verletzungspech dieses Jahr. Wenn man sich mal die Ausfälle durchschaut, dann merkst du es auf jeder offensiven Position, auf jeder offensiven Skill-Position ein Spieler für mehrere Zeit ausgefallen ist bisher in der Saison. Auf der Quarterback-Position Jimmy Garoppolo, auf der Tight-End-Position George Kittle, Richard Sherman als Cornerback ausgefallen, Tevin Coleman, Raheem Mostert als Running Backs ausgefallen oft bisher. Und Deebo Samuel, absoluter Top-Wide-Receiver in seinem zweiten Jahr, hat auch den Anfang der Saison verpasst und wird auch jetzt wahrscheinlich noch wieder Spiele verpassen. Und das ist ja echt, also ich finde es ein bisschen ärgerlich für die 49ers, weil wenn das ganze Team fit ist, dann sind die definitiv dann Contender für den NFC West-Sieg, oder?
Absolut, aber wie du schon gesagt hast, das Team vom letzten Jahr im Super Bowl, das existiert quasi gar nicht mehr, weil sie ja dazu auch ein paar Spiele abgegeben haben. Aber wie du schon sagst, auch eben halt auch der Defensive Front mit Nick Bosa, der hat da gleich am
Genau,
Anfang der
völlig
Saison
vergessen,
richtig wehgetan.
zu sagen.
Da hat es ja das gegeben, ich glaube, er und Dee Ford, binnen zwei Plays haben sich beide mit einer Season-Ending-Injury quasi verabschiedet. Also das war dann halt schon richtig brutal. Also die haben heuer wirklich sehr viel Pech. Erinnere mich so ein bisschen auch in der Offense, vor allem was die Wide Receiver angeht, wenn man sich da die Spiele anschaut, die einem gar nichts sagen. Bisschen an das, wo die Saints noch vor ein paar Wochen waren. Aber wir hatten zumindest noch ein Tight End, eine vernünftige O-Line und einen guten Running Back und einen Quarterback. Also die
Ja.
haben wirklich heuer sind nicht gerade vom Glück verfolgt, was die Injuries betrifft.
Ja, also die 49ers ja aufgrund des Ausfalls von Jimmy Garoppolo, auch gegen die Saints wird er nicht spielen, ist ja auf der Quarterback-Position Nick Mullins am Start. Backup hat, glaube ich, schon bevor Jimmy Garoppolo bei den Niners war oder als er vorher, also 2018, glaube ich, oder so, schon mal verletzt war, hat er auch schon mal, ich sag mal, eine längere Zeit für die Niners gespielt. Also der kennt sich, ist jetzt kein Unbekannter, also kein jemand, niemand, er ist jetzt niemand, der sich nicht mit der Position auskennt und der gar keine Erfahrung hat. Also der weiß schon, wie sich in der NFL anfühlt und wie man da spielt. Hat
Ein Backup mit
bisher,
Erfahrung, würde ich sagen. Ein Backup mit
genau,
Erfahrung, der auch gut performt hat.
hat bisher dieses Jahr nur ein mittelmäßiges bis fast schon gutes Quarterback-Rating mit 94,9. Das ist kein schlechtes Rating. Hat an die 1200 Yards geworfen. Man muss bedenken, dass Garoppolo ja auch ein paar Spiele noch gespielt hat. Hat 5 Touchdowns, 4 Interceptions. Also da ist es, ich sag mal, im eher unteren Bereich. Aber ja, werden wir sehen, was da gegen die Saints alles möglich ist. Zu den möglichen Szenarien kommen wir ja noch. Und ja, willst du noch ein bisschen was über die 49ers vielleicht erzählen? Du hast dich ja da speziell mit befasst mit den 49ers hier. Du bist ja jede Woche total drin.
Ja, also 49ers, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil das haben wir schon ein bisschen verzerrt mit den ganzen Verletzungen. Nick Mullens spielt, würde ich sagen, solide. Er braucht ihm halt irgendwo einen Supporting Cast. Er ist nicht der Spieler, das kann man auch von ihm nicht erwarten, der ohne irgendwelche Hilfen ein Spiel alleine entscheiden kann. Das wäre zu viel verlangt. Und das zeigt sich auch wieder. Letzte Woche gegen die Packers haben sie dann doch recht deutlich verloren. Und da hat ihm halt auch das Laufspiel gar nicht funktioniert und dann musste ihm halt Nick Mullens das alleine versuchen, das hat dann eben halt nicht gut funktioniert. Wer aber ein bisschen rausgestochen hat, war Richie James, der Wide Receiver, hatte 13 Tages, 9 Catches für 184 Yards und einen Touchdown, also das ist dann schon nicht ohne, vor allem die Packers mit Jair Alexander ist da auch keine schlechte Passing Defense. Ja, auf der Defensive-Seite sind prinzipiell nicht schlecht gegen Run die 49ers, aber das ist jetzt einmal zu schwierig zu sagen. Es ist dauernd auch mit den Injuries. Sie sind anfälliger geworden. Vor allem, man kann sie jetzt auch durch die Luft, glaube ich, besser schlagen. Aaron Rodgers hat es deutlich gezeigt, hat 4 Passing-Touchdowns und ich glaube ein Rating von fast 150. Also man merkt vor allem, dass sie in der Pass-Coverage sehr gelitten haben. Und wir kommen dann eh noch dazu, wie die Keys zum Sieg und was die Saints machen müssen. Aber ich glaube, prinzipiell sind die 49ers jetzt eine Mannschaft, die sehr anfällig sind, die jetzt wirklich versuchen müssen, so fehlerlos wie möglich zu spielen, weil die können sich mal wenig erlauben, weil sie nicht diese Spieler mehr haben, die quasi diese Fehler bereinigen müssen. Also da kommt es wirklich an Next Man ab. Und ich bin gespannt, was Kyle Shanahan macht. Er ist ein unglaublich guter Trainer. Und er wird irgendwas herauszaubern müssen, wie man diese Saints stoppen kann, aber am Papier wird es wirklich, wirklich, wirklich schwer für die 49ers, da Fuß zu fassen gegen die Saints.
Ja, dankeschön für den kurzen Einblick. Ist jede Woche sehr beeindruckend, was du da alles hier vorbereitest. Ich habe es ja
Ich habe
auch
mir extra
vorhin in
Mühe
die.
gegeben, diesmal nicht so viele Stats reinzuhören, sondern mehr so sinnhaft zu erklären.
Ja. Also alles gut dabei, ne? Also bin ich dir sehr dankbar für. Ja, was gibt's noch zu sagen zu den 49ers? Ja, genau, hast du schon erwähnt, die Packers letzte Woche, die sie klar geschlagen haben. Probleme in der Secondary dabei gehabt, also auch durch Verletzungsprobleme. Wir wissen ja, Richard Sherman, einer der Top-Cornerbacks der Liga, fehlt ja schon seit Anfang der Saison. Und worauf wir sonst auch immer eingehen vor den Saints-Spielen, der All-Time-Record der Saints gegen das jeweilige Team, diese Woche gegen die 49ers. Der All-Time-Record ist relativ klar und zwar für die 49ers mit 49 zu 26 und ein Tie. Ist vielleicht gar nicht mal so wichtig für dieses Spiel, wenn man sich mal aber die letzten 7 Spiele anguckt, also die waren alle innerhalb des letzten Jahrzehnts, da steht es 4 zu 3 für die 49ers und wirklich alle dieser Spiele waren extrem knapp. Mit
Böse
darunter,
Playoffs-Erinnerungen. Ui, 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 ui,
ja, das Divisional Round damals 2011, glaube ich.
Elf war das, glaube ich, mit Alex Smith. Der hat mir da schon ein bisschen das Herz gebrochen.
Ja, das war echt. Ich war damals noch kein Saints-Fan und noch kein American Football-Fan, aber ich habe es im Nachhinein gesehen und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, was da passiert ist. Letztes Saints-Spiel gegen die 49ers. Ich denke, wir erinnern uns alle an dieses absolut verrückte Spiel.
Also neutral gesehen, einer der besten Spiele des letzten Jahres. Absolut.
Will man als Saints-Fan natürlich nicht so wahrhaben.
Ja, genau, du sagst es. Aber als neutralen Fan, glaube ich, einer, war es wirklich ein super Spiel zum Schauen. Aber ja, George Kittle, der Typ, der mit so drei Saints-Spieler am Rücken so das Feld runtermarschiert, das blieb dann noch so ein bisschen in Erinnerung, glaube ich.
Ja, das ist, ich glaub mir, die Woche danach war der Horror für mich. Vor allem, wenn du einen Mathelehrer in der Schule hast, der 49ers-Fan ist und dir das natürlich
Ui.
am Tag danach schön unter die Nase reiben kann. Das war, ja, ich kann sagen,
Ja,
es war relativ
das.
lustig. Naja,
Ja.
wir wissen es also, es war ja nochmal für die, die es vielleicht nicht so zwingend Erfolg haben damals. Also, das war ein 48-46-Sieg für die 49ers. Ein Spiel, das wir hätten so nicht verlieren dürfen, einfach durch ein bisschen blöde Coaching-Entscheidungen, dadurch, dass wir zweimal für Two-Point-Conversions gegangen sind und wir hätten einfach zweimal einen Extra-Point kicken müssen, dann hätten wir wenigstens, wären wir wenigstens in die Overtime gegangen. Aber trotzdem, es war so verrückt und das erste,
Absolut brutal.
ich habe mich bei diesem Trick One Smith Touchdown damals, als der gefallen ist, kurz vor Schluss, als die Saints in Führung dann lagen, habe ich gedacht, oh Scheiße, noch 53 Sekunden auf der
Ja,
Uhr.
und so ist es mir auch. Ich habe mit ich, alle jubeln und ich denke mir nur so, oh verdammt, das
Es
ist
sind
doch
noch
viel zu
53
viel.
Sekunden, es ist viel zu viel Zeit.
Das ist bei in Saints-Verhältnissen sind es fast 10 Minuten Spielzeit noch auf der Uhr. Das
Ja, unfassbar.
ja, man darf, ich glaube, man darf jetzt gar nicht dran denken, weil ich glaube, erst dann
Ja. Vor allem,
hört
weil
man es auch noch herbei.
ich habe mir so gewünscht, dass wir vielleicht im NFC Championship Game letztes Jahr gegen die 49ers gespielt hätten, einfach als Revanche. Ist nicht passiert.
Genau
Habe ich mich
da.
auf diese Woche, Woche 10 schon von Anfang an gefreut, habe gesagt, okay, da kriegen wir unsere Revanche. Jetzt spielen wir gegen diese abgehackten 49ers. Aber trotzdem, ich bin gespannt. Ich freue mich auf das Spiel gegen die 49ers am Sonntag. Okay, 49ers abgeschlossen, so im Grundlegenden. Kommen wir nochmal zum Injury Report. Da haben wir ja schon geredet über die 49ers, von wegen, ja, dass das alles da relativ mies aussieht bei den 49ers. Willst du mal kurz sagen, wer da so drauf ist, ungefähr?
Ja, man muss dazu sagen, viele, die wir vorher schon genannt haben, sind jetzt hier nicht mehr dabei, weil die einfach schon auf der Injury Reserve oder schon out sind für Spiele. Also zum Beispiel Raheem Mostert, der Running Back, da hat der Coach schon gesagt, er wird nicht spielen. Momentan, wir warten noch auf den Injury Report von heute, der kommt ja
Dürfte gleich
meistens
kommen,
innerhalb der
wahrscheinlich.
Folge.
Ja, wird lustig.
Es schaut so aus, dass Wide Receiver Deebo Samuel hat die ganze Woche noch nicht trainiert, also ich spreche jetzt von Mittwoch und Donnerstag. Ist, sag ich mal, doubtful, also sehr unwahrscheinlich, dass er spielen wird, weil der hat eine Hamstring-Verletzung, das ist dieser Oberschenkel, wie heißt nicht Oberschenkel, Bizeps oder so,
Ich bin mir
also
nicht
Oberschenkelmuskel,
sicher.
und das ist ihm halt so eine Sache, wenn der auch nur ein bisschen zwickt, dann geht er schon nicht, also das musst du auch wirklich komplett auskurieren lassen. Tevin Coleman, Running Back, mit einer Knieverletzung, hat auch noch nicht trainiert. Und dann sind halt schon Quan Williams, Cornerback, hat ebenfalls nicht trainiert. Dann eben halt so ein paar eher unbekanntere Spieler wie zwei Receiver, Trent Taylor und River Craycraft, die beide nicht trainiert haben. Wobei bei Trent Taylor, der hat, glaube ich, das Mittwochtraining nur ausgelassen. Ich glaube, der war am Donnerstag schon wieder, ich schaue noch schnell, ja, der war schon wieder voll dabei. Also Trent Taylor wird wahrscheinlich spielen. Aber sonst sieht es sehr düster aus bei den 49ers.
Die
Soll
sich
ich gleich
jetzt.
die Saints mit dazu machen
Warte,
oder willst du
warte,
noch was
warte.
zu den
Die sie sich
49ers sagen?
jetzt fragen, was mit Jimmy Garoppolo und George Kittle ist. Ich glaube, die sind auch Injured
Beide
Reserve, oder?
out. Also ich glaube, das haben's wurde
Ja.
schon.
Wurde schon
Genau, die
länger
sind
bekannt gegeben.
auf der. Dürfen, glaube ich, auch nächste Woche noch nicht spielen.
Ja, das wird echt bitter für
Muss
die
mal gespannt sein.
49ers.
Sherman hat mir zuerst gedacht, dass er vielleicht gegen die Saints spielen wird, aber der wird noch weitere Wochen ausfallen.
Ja, genau.
Ja, also
Genau.
wirklich nicht vom Glück verfolgt, was die Injuries betrifft bei den 49ers.
Ist wohl wahr und gute Genesung an alle verletzten Spieler da. Ich glaube, das wünscht man dann doch so auch keinem Team, was diese Verletzungen
Absolut nicht.
angeht. Und
Vor allem, man
wenn
will ja
man.
immer auch das beste Team von denen wenn schlagen und nicht ein verletztes Team
Ja, genau,
oder
absolut.
angeschlagenes Team.
Du hast gerade schon erwähnt, Saints Injury Report. Willst du darauf kurz eingehen, ob du da irgendwas Neues hast oder ob du noch immer noch die nur die Daten von gestern hast? Weil der ist eh sehr
Habe ich
dünn.
noch im,
Also ich meine.
hab ich noch immer die von gestern, aber der ist ja positiv. Wir haben nur Limited Practice. Das heißt, die haben nicht voll mittrainiert, die haben meistens erst ein eigenes Training gemacht. Also da haben wir mal Drew Brees, mal wieder mit der rechten Schulter. Das ist aber eher eine Vorsichtsmaßnahme. Man hat gesehen, glaube ich, am Sonntag bzw. am Montag, dass das noch gut funktioniert hat. Das gleiche mit Michael Thomas, der hat mal diese Knöchel und auch den Hamstring. Und da versucht man halt sehr vorsichtig zu sein. Also bei den zwei muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Generell, wenn ein Spieler die ganze Woche limited ist, also nur ein eigenes Training macht, dann ist die Tendenz prinzipiell immer auf, er wird spielen und sie versuchen ihn nur zu schonen. Weil wäre es was Gröberes, würden sie ihm eher einen Tag mehr Pause geben, dass sie das ausgerühren, aber ist in dem Fall nicht der Fall. Dann haben wir noch Ryan Ramczyk, unser Tackle, der mit einer Rückenverletzung nur limitiert war. Sowie, wenn wir schon in der O-Line bleiben, Center, beziehungsweise unser Guard, Eric McCoy, der was am Ellbogen hatte, ich glaube der linke Ellbogen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber waren beide limited, also werden beide wohl spielen und dann theoretisch noch unser dritter Running Back Dwayne Washington, der ebenfalls mit dem Rücken hat. Generell viele Rückenverletzungen, sind die alle schon zu alt, frage ich mich da.
Kurze
Aber
Korrektur, Dwayne Washington ist, glaube ich, unser vierter Running Back, wenn Ty Montgomery fit ist. Aber sonst
genau, mit Ty
hat alles
Montgomery.
gepasst. Ja, genau.
Aber bei Kamara hätte ich mir eine Rückenverletzung eher noch vorstellen können. Der muss ja teilweise das ganze Team am Rücken tragen, sinnbildlich, aber
Ja.
schaut prinzipiell ganz gut aus, unser Injury Report. Ist ja auch was Gutes, wenn vor allem zu Ende der Woche hin, zum Ende der Saison hin, der Injury Report relativ dünn ist, sage ich jetzt einmal, ist das immer etwas Gutes, weil normalerweise beginnt dann jetzt ab Woche 10 die Zeit, wo die ersten Verletzungen immer mit sich getragen wird. Also
Ja.
gutes Zeichen für die Saints.
Auf jeden Fall, ich bin glücklich, dass wir bisher nichts diese Woche beklagen müssen und auch letzte Woche nichts beklagen mussten, was Injuries angeht. Und ja, genau, also ich hoffe, wenn jetzt gleich was reinkommen sollte, dann werden wir es euch sofort sagen, aber ich hoffe, dass da nichts Schockendes jetzt kommt oder so. Okay, Saints kurz nochmal, wir wollten nochmal ein bisschen über die Saints jetzt kurz reden, also. Wir hatten ja den super schönen Erfolg am letzten Sonntag in Tampa Bay. Und das war ja wirklich ein Hammerspiel. Wie gesagt, die Overtime-Jungs haben schon besprochen, was da alles abgegangen ist. Und ein 38, schönes 38 zu 3. Ich glaube, das war der schönste Sieg, den wir seit langem mal gesehen haben. Willst du kurz reden nochmal über die Saints?
Ja, also generell, ich glaube, die Welt sieht seit dem Montag viel besser für die Saints aus. Haben jetzt auch schon einen 5-Games-Winning-Streak. Also sie haben das Gewinnen anscheinend nicht voll verlernt. Und was ihm halt jetzt wieder der Fall ist, sie haben jetzt wieder offensiv mehr Waffen mit Emmanuel Sanders und auch Michael Thomas. Und das macht ihm halt schon für die ganze Spielsituation einen Unterschied. Wenn Thomas am Feld steht, dann kann ihm halt diese Defensivlast auf Kamara zum Beispiel nicht mehr so präsent sein. Also wenn Thomas am Feld steht, hast du meistens dann gleich eine Double Coverage. Und das macht dann immer halt das Leben für Spieler wie Emmanuel Sanders oder auch Jared Cook dann einfacher, der hoffentlich ein Bounceback-Game hat. Was ich noch sagen wollte ist, zum letzten Spiel, was da ganz interessant war bei Alvin Kamara, dass man nur mal sieht, wie wichtig der fürs Team ist, weil man hat ja oft so ein bisschen kritisiert, es wird immer nur der Dump-Off zu Kamara, es ist immer nur das Gleiche, das Screen. Beim ersten Touchdown von den Saints gegen die Buccaneers,
Oh ja, ich
ich
habe es auch
versuche mir jetzt
gesehen.
kurz zu
Ich habe es
halten,
auch gesehen. Das war der absolute Wahnsinn.
gegen Tre'Quan Smith, da läuft der Kamara nämlich als Wideout, also ganz rechts außen gestanden, nur einen Screen und haben vier Defender nur auf Alvin Kamara reagiert. Da sieht man mal, wie wichtig dieser Spieler für die Offensive, selbst wenn er nicht den Ball kriegt. Und jetzt hast du Kamara und Michael Thomas. Das ist der absolute Horror für die Defense. Und ich glaube, dass die Saints ihm halt da anknüpfen werden, dass sie versuchen, den Ball so gut wie möglich verteilen. Wenn es mal in eine kritische Situation kommt, wird es wahrscheinlich der Michael Thomas Catch sein oder der Alvin Kamara Run. Oder vielleicht auch Taysom Hill, der auch einen Mördertag hatte. Auch der wird höchstwahrscheinlich wieder sehr aktiv sein, weil das ist so ein bisschen die Philosophie von Sean Payton, immer unberechenbar sein. Es muss immer was Neues geben, immer etwas, was worauf sich die Defense nicht eingestellt hat und damit quasi zu überrumpeln. Und ja, ich glaube, da gibt es zur Offense, glaube ich, dann nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zur Offense zu sagen mit
Ja, du hast
Comeback
ja schon
von Michael
erwähnt, du
Thomas?
hast ja schon erwähnt, also dieser Touchdown von Tre'Quan Smith am Anfang. Ich dachte, warum zur Hölle ist er so frei? Ja, wir haben es gesehen. Der hat alle auf sich gezogen und ich meine, wer ist der beste Wide Receiver von uns, wenn alles zu ist und wenn man eigentlich mit
Genau.
einem Top Receiver rechnet, gedeckt ist, wer ist offen? Logische Konsequenz,
Aber
meistens
das
Tre'Quan
habe ich, glaube ich,
Smith.
noch nie gesehen. Breece macht einen nicht mal einen guten Pump-Fake auf Kamara und drei bis vier Spieler bleiben stehen und quasi bitte nur nicht zu Kamara. Und ja, aber wenn vier Defender auf einen Running Back gehen, muss irgendwer offen sein in der Regel.
Ja, das fand ich sehr beeindruckend, zugegebenermaßen, ja. Und
Ja, und das wird es ihm halt auch sein, dass Kamara noch oft diese Swing Routes, diese Dump aufkriegen wird. Damit nimmt man einfach ein ganzes Defensive Level weg. Also quasi diese Flat Zone, also 5 bis 7 Yards hinter der Line of Scrimmage. Bis dorthin, sage ich einmal. Das ist das Gebiet von Kamara und da sind die Cornerbacks und die Linebacker immer halt auch extrem vorsichtig, weil sie wissen, was Kamara anstellen kann und das muss dann die Chance sein. Also ich kann mir vorstellen, dass Breece jetzt vermehrt einen tiefen Ball werfen wird. Glaubt man es oder glaubt man es nicht? Aber ich glaube, dass das in der Zukunft häufiger zu sehen sein wird.
ja, es, um alle Hater mal ein bisschen falsch zu beweisen, also sie
Zu belehren quasi.
zu belehren, genau. Dass Drew Brees einfach nicht washed ist, sondern er ist noch ein Top-Quarterback. Ich meine, du bist kein schlechter Quarterback, wenn du nach der Hälfte der Saison 2120 Passing Yards und 17 Touchdowns und nur 3 Interceptions geworfen hast bei einem Quarterback-Rating von 110. Das ist einfach eine gute Leistung. Muss man anerkennen.
Man stelle sich vor, die Seattle Seahawks hätten kein DK Metcalf und kein Tyler Lockett. Viel Spaß.
Ja,
Also ich glaube,
das
das darf man dann
wäre,
nicht vergessen, dass der Supporting Cast bei Breece jetzt nicht wirklich
eben,
großartig war.
deswegen verstehe ich den ganzen Hate teilweise auch einfach nicht, also ja, der Hate ist nochmal
Ja,
ein anderes
es
Thema.
schaut nicht schön aus, aber das ist das Effizienteste, was du in der Situation machen kannst. Ball kontrollieren, keine Turnover kreieren, bei einer, sag ich mal, mäßigen Defense von der letzten, also nehmen wir jetzt mal die letzten ein, zwei Wochen da raus, war die Defense jetzt nicht gerade die prickelndste, dann hat Drew Brees trotzdem alles richtig gemacht und wie so ein Turnover, er will ihm halt nichts riskieren und das finde ich in dieser Spielweise, die sie spielen, absolut richtig so. Es schaut nicht schön aus, aber das ist das Beste, was wir machen können und es hat auch zu Erfolg geführt.
Ja, wollen wir jetzt kurz über die Defense reden von den Saints nochmal kurz?
Ja, also wirklich absolut tolle Leistung. Ich war leider nicht dabei letzte Woche. Ich wollte sagen, es wäre nämlich extrem wichtig, Druck auf Tom Brady zu generieren.
Ja.
Weil das ist immer so, auf der Defensive-Seite muss man immer kontrollieren, man hat einen Pass-Rush und man hat die Pass Coverage und die helfen sich gegenseitig quasi. Je besser der Pass Rush ist, desto weniger müssen quasi die Pass Coverage tun. Und ich glaube, das wird dann auch im kommenden Spiel wichtig sein. Der muss wieder gut funktionieren, weil wenn du da noch einen relativ, nicht ganz, aber einen relativ unerfahrenen Quarterback mit Nick Mullens hast, dann willst du den einfach so gut wie möglich unter Druck setzen. Der hat schon keine Waffen. Das heißt, der wird dann früher oder später mal was riskieren müssen. Und da muss dann unsere Defense präsent sein. Das sind die Key Plays, wo man ihn quasi zu diesem einen Fehler zwingt. Und da muss dann einfach die Defense als Sieger hervorkommen.
Absolut. Ja, wie gesagt, ich war auch sehr überrascht von der Saints Defense letzte Woche. Das war echt eine
Trey Hendrickson
Standout-Performance.
mit seinem nicht gegönnten Hattrick, den er da
Oh
abgezogen hat
ja.
gegen Tom Brady.
Dritter in
Mörder.
NFL 6. Der
Siebeneinhalb
dritte, gebt
Sacks.
euch das. Der dritte Platz bei den Sackleadern. Hinter Aaron Donald und Myles Garrett nur. Wahnsinn. Bin ich echt.
Man könnte meinen eigentlich, er ist so ein bisschen der vierte, wenn nicht fünfte D-Liner bei den Saints hinter Jordan,
Ja.
Davenport, Rankins, Onimato und wie sie nicht alle heißen. Und dann kommt der hervor und ja, hat das Kommando eigentlich übernommen in der Defensive Front. Also das ist schon, dass bei jedem Play, wenn ich auf die Defensive Front schaue, da schaue ich eigentlich nur mal auf Trey Hendrickson, was der da so alles anstellt.
Ja, mein Geheimfavorit für den Defensive Player of the Year. Nein, nicht Spaß, so weit sind wir noch nicht, aber wir werden sehen,
Aber
wenn er.
ist das überhaupt noch geheim jetzt, Trey Hendrickson?
Ich weiß es
Mit
nicht,
der
also.
Leistung, also für mich ist er schon bei den Saints so ein bisschen der Frontrunner, muss ich
Ja, bei
fast
den
sagen.
Saints, ja, sicher.
Mit Davis.
Oh ja. Der Mario Davis, wir sagen es jede Woche, einer der most underrated Linebacker der Liga, finde ich. Der kriegt
Absolut.
kaum Respekt, obwohl er absolut abliefert jede Woche.
Also ich könnte, glaube ich könnte den ganzen Tag nur über Demario Davis reden und was der Typ alles da fabriziert, ist einfach ein Wahnsinn. Aber Zeit ist knapp, ich hätte
Genau,
gesagt.
wir sind schon super weit im Podcast hier drin. Wir reden, reden,
Ja,
reden, reden. Es gibt so viel zu bereden.
ich kann damit nicht aufhören.
Ja, aber
Fürchterlich.
es macht mir super viel Spaß, muss ich zugeben.
Danke, kann ich nur zurückgeben.
Okay, bevor wir jetzt zu den Schlüsseln zum Sieg kommen, Keys zum Sieg, kommen wir nochmal zum speziellen Spieler der Defense, über den wir es bisher noch gar nicht besprochen haben von den Saints. Und zwar Quan Alexander kommt jetzt zum Team dazu. Linebacker, wir haben für ihn getradet. Kiko Alonso, Linebacker und ich glaube ein Fifth Round Pack, oder? Ein
Genau,
Fünfer?
ein Conditional Pick.
Ein Conditional, genau. Also, ich denke mal, kein schlechter Trade. Ich meine, du tauschst einen mittelmäßigen Linebacker und einen Draft-Pick gegen einen guten Linebacker ein. Kein schlechter Trade in
Absolut.
meinen Augen. Der hat, ich würde sagen, gute Stats bisher in seiner Karriere. Ein bisschen von Verletzungen geprägt bisher leider in den letzten 2 Saisons. Hat bei den Buccaneers gespielt, dann ist er zu den Niners für die letzte Saison und jetzt ist er bei den Saints gelandet. Also mitten in der Saison, der war Anfang der Saison auch noch bei den Niners und ja, also hat bisher immer in den Saisons Sacks und Forced Fumbles und Interceptions gehabt und alles Mögliche. Für eine traurige Hintergrundgeschichte zu Quan Alexander könnt ihr euch gerne mal von, ihr müsst nur auf YouTube Quan Alexander suchen, da kommt wahrscheinlich als erstes was von NFL-Films, eine kleine Doku zu Quan Alexander und die Geschichte über den Tod von seinem Bruder und ja, sehr
Das Mörderspiel
emotional.
gegen die Atlanta Falcons dann, das war sehr, sehr herzzerreißend dann.
Oh ja, das war echt, echt Wahnsinn, wie er dann da abgeliefert hat gegen die Falcons damals mit den Buccaneers und ja, das war.
Ich will nicht so viel Zeit verschwenden, aber ich muss sagen, schaut euch die Dokumentation an, dann wisst ihr auch wahrscheinlich, wieso. Das war der Tag, wo ich auch Jameis Winston ein bisschen als Mensch ins Herz
Ja,
geschlossen habe, weil der hat
Wahnsinn.
ja auch drüber gesprochen und. Ja, es ist eine sehr tragische Story, aber ich glaube, zeigt auch, wie schön Football sein kann in genau solchen, in solch dunklen Stunden quasi, dass der Kraft und Hoffnung spenden kann.
Wir sagen es immer wieder, Football is Family, das ist, denke ich mal, das Hauptmotto. Ein weiterer Grund, warum, also was vielleicht gut ist, er hat bei den Saints 2 Spieler, mit denen er in den letzten Jahren zusammen gespielt hat, eben wie schon erwähnt, eben Jameis Winston bei den Tampa Bay Buccaneers und Emmanuel Sanders, zumindest eine kurze Zeit letztes Jahr bei den 49ers. Die kennen sich natürlich schon irgendwoher und das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, ein guter Faktor. Und der bringt, denke ich, nochmal eine extra Wasser für die Linebacker-Position dazu. Jetzt mit bei den Saints. Im ersten Spiel direkt gegen sein Ex-Team, ist ja nochmal lustig. ja, bin ich gespannt, wie er da
Ja,
abliefert.
absolut. Ich glaube, es ist immer gut, wenn du auf Linebacker-Position ein paar Spieler hast. Auch wenn die Saints jetzt vermehrt eine Nickel-Defense spielen, das bedeutet, ich erkläre es nur kurz, anstatt dass man drei Linebacker im Feld hat, tauscht man einen Linebacker aus und holt sich dafür einen Defensive Back dazu, der meistens im Slot spielt. Da haben wir ihm halt mit CJ Gardner-Johnson ein super Typ. Also ich glaube, einer PFF hat ihn letztes Jahr als einer der besten Slot-Cornerbacks gerankt. Aber trotzdem, er wird nicht sehr auf dem Feld zu sehen sein. Also ich glaube, da muss sich mit Anzalone ein bisschen die Snaps teilen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist sehr gut, dass wir so einen Spieler geholt haben. Der bringt auch schon viel Erfahrung mit, auch wenn noch ein relativ oder zu den jüngeren Spielern gehört. Der bringt ihm halt viel Erfahrung mit und das ist ihm halt für einen Spieler damit wie Zac Bourne oder Anzalone, das dann noch sehr, die dann noch der kann die ihm halt ein bisschen zusätzlich unterstützen, auch glaube ich. Das ist da sehr gut, weil du hast einen Leader. Ich finde, das ist immer essentiell in einer Defense. Du brauchst einen Leader auf der Linebacker-Position und dann müssen die sich darunter auch gegenseitig ein bisschen unterstützen. Ich glaube, das heißt, die sind alle ungefähr im selben Alter und ich glaube, dass da auch dann eine bessere Chemie dann entsteht, glaube ich, wenn die dann quasi mit demselben Erfahrungswert spielen. Also, wenn man jetzt von Bourne, Alexander und Anzalone spricht.
Jo, okay, gut. Also das ist Quan Alexander. Schaut euch die Doku gerne an, um ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Auch Jameis Winston, gibt's eine tolle Szene. Schaut rein. Okay. Keys zum Sieg. Wir machen schnell jetzt. Also, was hast du dir da so notiert? Was brauchen wir zwingend, um dieses Spiel zu gewinnen?
Ja, ich glaube, das ist diesmal relativ einfach gesagt, obwohl man darf das Spiel ja nicht unterschätzen, nur weil wir jetzt so ein gutes Spiel hatten und die 49ers nicht. Das heißt im Football gar nichts, aber Keys to Win, einerseits Drew Brees muss einfach dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Er muss den Ball einfach wirklich gut verteilen, damit kontrolliert man die Uhr, was ich, glaube ich, in jeder Folge sage, wie wichtig das für die Saints ist. Thomas Sanders hilft dann natürlich immens. Dann habe ich Nick Mullins, darf es gar nicht viel aufs Feld kommen und wenn viel Druck generieren und dann gegebenenfalls zu Fehlern zwingen. Der hat nicht diese Key Players, die ihn da großartig rausholen. Das wird ein brutal schweres Spiel für ihn und da muss ich richtig unwohl fühlen am Feld. Und dann habe ich zum Schluss noch, für mich ganz wichtig, konzentriert weiterspielen. Die Saints haben jetzt einen vollen Hype. Sie haben jetzt die ganze Woche haben alle nur geredet: Bucks, Saints, was war da los? Das kann ihm halt aber auch schnell mal zum Hangover führen, sage ich mal, dass dann das nächste Spiel ein totaler Stinker wird. Für die Saints untypisch, aber es heißt wirklich, bei der letzten Leistung da weiter fortsetzen und konzentriert Snap für Snap runterspielen. Dann
Ja.
sollte einem Sieg nichts im Wege sein.
Ja, genau. Okay, perfekt. Viel hinzuzufügen habe ich nicht. Noch zu erwähnen vielleicht, wir sind gerne gut darin, mal etwas schwächere Spieler aufdrehen zu lassen in der die also schwächere Spieler ist fast schon falsch ausgedrückt. Ich meine so Spieler, die generell eher im Hintergrund stehen.
Genau.
Und darin sind wir oft mal gut, also gar nicht erst, du hast schon gesagt, die ganzen die Offense einfach nicht viel aufs Feld lassen und gucken, dass sie gar nicht erst in den Rhythmus kommen, genau wie bei den Bucks. Und ich vertraue unserer Defense diese Woche. Ich habe letzte Woche gesehen, was möglich ist und ich bin mir sicher, dass wir da das hinbekommen. Okay, das waren die Keys zum Sieg. Kommen wir zum letzten Punkt jeder Folge. Die vier Thesen zum Spiel heute von mir ausgewählt. Da wechseln wir uns hier mal ab. Ich fange einfach mal an. Und das erste Hot Take oder die erste These. Der Backup Running Back von den San Francisco 49ers, Jerick McKinnon, hat bisher 261 Yards erlaufen auf, also ich glaube ich sogar ein hohes Yards per Carry bisher. Also der hat nicht so oft den Ball bekommen bisher, aber wenn er den Ball bekommen hat, dann hat er geliefert. Der holt mindestens 80 Total Yards, also aus Pass oder Run und mindestens ein Touchdown.
Puh. Also Saints und Running Back gegen gegnerische Running Backs. Da habe ich jetzt dann, ich beantworte deine Frage mit einer Gegenfrage. Rate mal, seit wie vielen Spielen die Saints keinen 100-Yard Rusher mehr zugelassen haben? Was schätzt du?
Ja. Ich weiß, ich glaube, ich weiß es, aber mir fällt es gerade nicht ein. 2000,
46 Spiele
ja,
sind's.
2017 oder 18, 16 oder so war das. Ja. Das ist absolut krank und
46 Spiele, das ist absolut ein
das
Wahnsinn.
ist
Und ich
ein
glaube auch, das wird
Liga-Höchstwert.
ein Spiel sein. Jerick McKinnon muss, wenn im Passspiel aktiv sind. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die 49ers viel über den Lauf bezwecken können. Also sage ich, geht nicht auf.
Okay. Gut, dem schließe ich mich an. Ich denke, er ist ein guter Running Back. Aber ich glaube, dass die 49ers da nicht, dass er nicht so krass auftreten wird, dass er da diese Anzahl von Yards und den einen Touchdown da holt. Okay, nächste These. Kurz gesagt, die Saints holen mindestens 400 Total Yards in der Offense.
Also, das Spiel, was ich mir vorstelle, ist ein lockerer, sicherer Sieg von den Saints und ich glaube, da braucht es keine 400 Total Yards. Wenn aber die 49ers unangenehm wären, kann es schon auch so, ich sage mal, ein kleiner Shootout werden und da kann es dann auch schnell zu 400 Yards kommen, aber ich sage, 400 Total Yards, puh, sage ich nein. Oder
Okay.
nein, sage ich doch. Sage ich doch. Ich
Sagst du
glaube, Bills wird
ja?
nämlich ein gutes Spiel haben. Ich sage doch
Okay.
ja, glaube ich. Ich
Auch
sage ja.
dem. Ich bin mir nicht sicher. Um es ein bisschen wohl näher kommen. Ich gehe mit. Ja. Okay, ich sage einfach auch ja. Ich glaube, wir haben mal ein absolutes Topspiel in der Offense diese Woche. Und holen mindestens 400 Total Yards. Nächste These. Ich würde sagen, interessante These, die ich mir da ausgedacht habe. Die 49ers benchen ihren Backup-Quarterback, also ihren Starting-Quarterback besser gesagt, weil der Backup ist jetzt als Starter, Nick Mullins, während des Spiels. Zur Information, es ist schon mal dieses Jahr passiert gegen die Eagles. Da wurde er für CJ Beathard gebencht im Spiel.
Boah, nee, ich glaube, ach, das ist ja mal eine starke These. Ich glaube, dass der Saints Pass Rush sehr gut sein wird und dass der Nick Mullins, also ich wünsche es mir auch ein bisschen, eine unangenehme Zeit hat. Dann kann es auch sein, dass der mal, aber der macht nicht, der ist mal, der nimmt nicht das volle Risiko. Ich glaube, der macht nicht viele Fehler. Ich sag, aber weißt du, dass er gebancht wird, ist unwahrscheinlich, deswegen nehme ich ein bisschen Risiko und sage, ja, der wird gebancht. Hätte ich zwar so nicht getippt, aber ich finde
Oh.
einfach die These sehr interessant. Dann
Ja,
sage ich,
okay.
ja,
Okay.
der wird gebancht.
Ja, okay, dann gehst du mit ja, ich gehe mit nein. Ich glaube, das wird nicht passieren. Letzte These, ganz simpel. Michael Thomas mit typischen Michael Thomas Stats, 7 oder mehr Receptions, 100 oder mehr Yards und ein oder mehr Touchdowns.
Hui, da muss ja viele Slants laufen, dass er auf die 100 Yards kommt. Nee, Spaß beiseite.
Ah, ja, sicherlich.
Naja, das sagen sie alle, da kann ja nur Slants laufen. Das ist auch so eine Sache. Das kann ich auch schon nicht mehr. Nee, also 7 Reception, das kann ich mir gut vorstellen. Touchdown, glaube ich, auch. Die 100 Yards. Ja, kann er auch schaffen.
Okay, auch
Sage
bei der
ich. Ich
These.
glaube, sage ich auch ja. Wieso soll der nicht auch mal ein gutes Spiel haben?
Gut, dann gehe ich auch mit ja und dann hätten wir die vier Thesen abgeschlossen. Findet ihr auch nochmal auf unserem Instagram-Account, da könnt ihr auch nochmal abstimmen, was ihr davon haltet. Okay, das wären alle Punkte gewesen. Es war mir mal wieder eine Ehre, mit dir diese Folge aufzunehmen.
Wahnsinn, wie die Zeit schon wieder vergangen ist.
Ja.
Da vergeht ihm halt die Zeit auch schneller.
54 Minuten, das war jetzt noch einiges. Wir hoffen auf den Saints-Sieg. Kurzer Tipp fürs Spiel.
Ja, ich sag 27 zu 10. Für die Saints, für die Saints.
Ja, okay. Ich sag ein entspanntes 33 zu 17.
Nehme ich auch.
Okay, gut. Dann wäre die Folge jetzt zu Ende. Ich bedanke mich bei dir. Checkt unsere Social
War
Media
mir immer eine
aus.
Freude.
Ja, mir auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Warmer-Folge und ich beende diese Folge wie immer mit einem Who Dat?
Who dat?